Zuhörerinnen und Zuhörer, meine geliebten Freunde, ich darf euch auch in dem Monat März des Jahres 2022 zu einer neuen Folge meines Podcasts Auf der Suche nach der verlorenen Zeit begrüßen. Die letzten zwei Folgen hatten wir einen Gast. Diesmal mache ich es alleine. Jetzt müsst ihr auch mal mit meiner Stimme wieder alleine klarkommen. Und wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Frieden. Es ist ja leider nicht mehr von der Hand zu weisen, dass wir seit längerem in stürmischen Zeiten leben. Natürlich durch Corona, weil die Gesellschaft auch dadurch aufgewühlt wurde. Gewisse innenpolitische Themen, mit denen jetzt nicht jeder klarkommt. Doch auch ganz aktuell ist der Frieden auf dem europäischen Kontinent gegenüber einem nicht-europäischen Land nicht gesichert. Und da möchte ich auch der Folge aus tiefster Solidarität der Ukraine widmen. Und ich würde einfach mal sagen, wir beginnen mit dem Thema, was ist denn eigentlich Frieden? Zur Einleitung möchte ich gerne von einem chinesischen Philosophen namens Lao Tse ein Zitat vorlesen, was ich denke, welches sehr, sehr passend für unser Podcast und auch vor allem für unsere heutige Gesellschaft ist. Damit es Frieden in der Welt gibt, müssen die Völker in Frieden leben. Damit es Frieden zwischen den Völkern gibt, dürfen sich die Städte nicht gegeneinander erheben. Damit es Frieden in den Städten gibt, müssen sich die Nachbarn verstehen. Damit es Frieden zwischen Nachbarn gibt, muss im eigenen Haus Frieden herrschen. Damit im Haus Frieden herrscht, muss man ihn im eigenen Herzen finden. Dieser Podcast ist diesmal zweigeteilt. Ich habe es mir so vorgestellt, dass ich euch im ersten Teil etwas über das Wort Frieden erzähle, was das bedeutet, woher es kommt, welche Auswirkungen das besitzt und worin man den Frieden auch unterscheiden kann. Und im letzten und zweiten Teil möchte ich euch dann etwas über den religiösen Frieden erzählen, weil ich aus meiner subjektiven Sicht meine, weil ich auch einen Podcast mache, dass in der Religion man Beispiele für Frieden so exzellent und herrlich findet wie sonst nirgendwo. Die meisten Menschen wünschen sich nichts sehnlicher als einen Frieden, sowohl auf der Welt als auch einen inneren Frieden. Ganz gleich, ob in Europa, Amerika, Afrika, Asien oder anderen Kontinenten dieser Welt, niemand möchte, dass die Eltern oder dass nähere Verwandte in einem Krieg verwundet oder auch gar getötet werden. Für all diese Menschen ist Frieden, wenn es keinen Krieg gibt. Doch wenn man mit den unterschiedlichen Menschen in verschiedene Dialoge tritt, merkt man auch gleichzeitig, dass jeder Mensch etwas anderes sich unter diesem Wort Frieden vorstellt. Für die einen ist vielleicht Frieden, wenn sie sich nicht jeden Tag heftig streiten, sei es zwischen den Eltern, Geschwistern, besten Freunden, Verwandte oder auch zwischen zwei unbekannten Menschen. Andere Menschen glauben oder sind fest davon überzeugt, dass wiederum Armut und Hunger den großen, lieblichen Frieden verhindern. Und jetzt kommt meine Wenigkeit ins Spiel und erklärt euch die Wortherkunft von Frieden. Auf dieser großen, wunderschönen, weiten, runden Welt gibt es natürlich so viele Kulturen und noch mehr Sprachen und deshalb gibt es natürlich auch unterschiedliche Bedeutung des Wortes. Dennoch bedeutet das deutsche Wort Friede oder Frieden so viel wie Freundschaft, denn es stammt von dem mittelalterlichen Wort Pri ab, welches damals für oder umgangssprachlich genutzt wurde für das Wort lieben. Doch auch Pri wurde von einem anderen Wort abgeleitet und deshalb müssen wir ein bisschen tiefer in die Geschichte eintauchen, nämlich in die römische Gesellschaft, in der vornehmlich Latein gesprochen wurde, denn dort gab es das Wort Pax. Pax ist umgangssprachlich auch gleich Frieden. Dennoch kommt es, wie gesagt, aus dem Lateinischen und umschreibt die sogenannte damals vorherrschende Pax Romana, was die damalige römische Rechtsordnung gewesen ist. So kann man hier schon erkennen, dass Frieden gleich Ordnung bedeutet. Und wenn man auch Rom und ganz Italien damals mit einbezieht, kann man sagen, dass Pax die Abwesenheit vom Krieg ist. Wie es auch anders sei, beschäftigen sich natürlich auch die verschiedensten Wissenschaften und vor allem auch Wissenschaftler mit dem Wort oder mit der Frage, was Frieden eigentlich ist. Hierbei trifft man immer wieder auf den Namen des Friedensforschers Johann Galtung. Dieser feine Herr ist im Oktober des Jahres 1930 in Oslo, also in Norwegen, geboren und ist ein Mathematiker und vor allem gilt er als Gründungsvater der Friedens- und vor allem Konfliktforschung. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, was hat denn der Herr Galtung gemacht? Ich sag's euch, er hat den Begriff Frieden geteilt. Einmal in den sogenannten negativen und einmal in den sogenannten positiven Frieden. Der negative Frieden beschreibt im Prinzip den Zustand, in dem es keinen Krieg gibt. Er wird deshalb negativer Frieden genannt, weil man ihn auch als Nicht-Krieg bezeichnen könnte. Denn negativ bedeutet jetzt, wie wir es in unserer Gesellschaft beschreiben, irgendwie nicht schlecht oder er ist böse, noch irgendwie was anderes, sondern negativ bedeutet nämlich, dass etwas nicht da ist. Es ist kein Krieg vorhanden. Doch im Gegensatz zum negativen Frieden ist dieser positive Frieden, den Johann Galtung beschreibt, etwas schwieriger zu bestimmen, weil es so viele unterschiedliche Vorstellungen von ihm gibt. Dennoch könnte eine Gemeinsamkeit darin bestehen, dass es sich bei diesem positiven Frieden mehr um Gerechtigkeit und viel weniger bis gar keine Gewalt handelt. Frieden bedeutet also im positiven Sinne, dass keiner hungern muss, noch dass die Menschen arbeitslos sind und sie in Freiheit leben können. Also herrscht im Prinzip Frieden dort, wo auch die Menschenrechte aktiv sind. So sagt Herr Galtung aber auch im gleichen Atemzug, dass er nicht weiß, ob dieser positive Frieden jemals vervollständigt noch gar verwirklicht werden kann. Denn Frieden ist für ihn ein langer Prozess, in dem sich leider jeder wiederfinden kann und jeder auch gleich beteiligt ist. So erkenne ich aber auch aus meiner Sicht heraus den Punkt, dass Frieden kausal ist. Also es ist abhängig von einer Ausgangslage, die schlechter als der Frieden selbst ist und oder war. So kommt mir aber auch gleichzeitig ein Zitat in den Kopf von Mahatma Gandhi, welches lautet: Es gibt keinen Weg zum Frieden. Frieden ist der Weg. Doch was ist eigentlich genau Frieden in den Religionen bzw. in der Bibel? Warum ich Bibel meine? Weil Frieden ein Wort ist, was jetzt im religiösen Kontext von Gott stammt, so möchte ich mich jetzt in diesem letzten Abschnitt auf die Wörter Gottes in der Bibel berufen. So stellt sich doch hier auch gleichzeitig die Ausgangsfrage, lässt sich mit der Bibel Frieden machen? Die biblischen Geschichten sowohl aus dem Alten sowie dem Neuen Testament, die wir auch kennen und auch vor Augen haben, sind ja meistens auch von Krieg durchzogen, besonders im Alten Testament, wo Gott auch eher als Kriegsherr erscheint. Und so scheint es, dass der Frieden das letzte Wort haben soll und nicht der Krieg. Es gibt ein großes Wort in der Bibel und auch in der Tora, das heißt Shalom. Das ist das hebräische Wort für Frieden. Dieses hebräische Wort hat auch einen viel, viel größeren Bedeutungsumfang als unser deutsches Wort. So meint Shalom nicht nur die Abwesenheit von Krieg, was ja sichtlich gut ist und auch mit dem Alten Testament nicht ganz so kompatibel ist, sondern das Wort meint auch einen Zustand des allgemeinen Wohlergehens und des göttlichen Heils. In diesem Heil von Gott gegeben soll der Mensch und die Natur zusammenleben und voneinander profitieren, indem vor allem Sicherheit und Ordnung herrschen, die Schwachen Unterstützung finden, indem sie an den einen großen Gott glauben. So möchte ich doch nochmal auch hier einen Ansatz wagen und sagen, dass wir mal zwischen dem Alten und dem Neuen Testament in der Bibel definitiv unterscheiden müssen. Sowohl historisch gesehen liegen zwischen den beiden Jahrtausende, weil die ja nicht aus einer Feder stammen, sondern eine Zusammenführung von vielen verschiedenen Geschichten sind, die viele unterschiedliche Menschen in ihrem Leben mal zusammengetragen haben. So stellt sich doch auch hier die Frage, wie findet man das Wort Shalom oder besser gesagt unseren Frieden im Alten Testament und ob dieser pädagogisch überhaupt wertvoll ist. Und ich kann euch sagen, der ist weder pädagogisch wertvoll, noch ist er gut, noch ist er vielleicht auch ansatzweise gerecht, so wie wir Gott kennen und auch schätzen, sondern er ist dystopisch, fernab von jeder Utopie, sondern einfach nur schrecklich. Besonders das Josua- und das Richterbuch schreckt jeden Friedensforscher unserer heutigen Generation ab. Denn im Gegensatz zum Neuen Testament agiert Gott hier im Alten Testament als Kriegsheld. Denn schon im Exodus Kapitel 15, Vers 3 findet man den Satz: Gott ist Herr und Mann des Krieges. Und auch das Buch Jesaja berichtet, dass Gott sie wie ein Dreschwagen zermalmt und er zulässt, dass König Menachem alle Schwangeren aufschlitzt. So kann man unterm Strich einfach Gott beschreiben, dass er ausrottet, er vernichtet, er reißt nieder, er schlägt, zerschmettert, durchbohrt, tötet, schlachtet, er macht Familien kinderlos, er verschlingt, er zerreißt, er macht krank. Des Weiteren lässt er hungern und verhungern, vertreibt, er führt Menschen ins Exil, er verlässt. Er entblößt, er schert, er stiftet Brand, er verflucht, er reicht den Becher des Zorns und vor allem er verurteilt. Er verurteilt Menschen, die nicht an ihn glauben und lässt sie so ins Messer laufen. Wenn wir uns doch schon mal allein die Bibelstelle angucken, wo Mose sein Volk durch das Rote Meer führt und es zuvor auch spaltet, und als dann die ganzen Ägypter kamen, er mit Gottes Hilfe das Meer wieder eins werden lässt und Tausende von Soldaten, unschuldige Soldaten, sterben lässt im Wasser. Das ist nicht Gott, den wir kennen und auch nicht schätzen und den wir auch vielleicht nicht lieben, sondern er ist grausam. Doch so möchte ich Gottes Verhalten auch in meiner Funktion als Junghistoriker, als historischer Laie im Studium ein wenig relativieren und sagen, es sind Rachefantasien. Gott hatte Rachefantasien an erlittenem Greuel. Als reine Verteidigungskriege könnte man im Prinzip das ganze Alte Testament abstempeln und als eine übertriebene Vorstufe eines gewaltfreien Neuen Testaments. Denn man könnte hier auch das Sprichwort einsetzen, erst kommt die Ebbe, dann kommt die Flut, wobei die Flut natürlich dieser reiner Frieden ist, den wir auch kennen. Und so fällt mir auch hier noch ein das lateinische Sprichwort si vis pacem, parabellum, was übersetzt heißt, wenn du Frieden willst, bereite den Krieg vor. Wobei Gott natürlich nicht den Krieg im Alten Testament vorbereitet hat, sondern gnadenlos durchgezogen hat, egal was es kostet, komme was wolle, er hat es durchgezogen. Und als Ergebnis haben wir natürlich dieses wunderbare Neue Testament. Anders verhält es sich mit dem Neuen Testament. Zwar verbindet auch Jesus mit seinen Gerichtsansagen Gott mit Gewalt, wie zum Beispiel, da wird sein Heulen und Zähneklappen, Matthäus Kapitel 8, Vers 12. Und auch Jesus und Paulus kündigen im Nachhinein Gottes Rache an, aber es ist gar nicht mal so aktiv und ausgeprägt wie vorhin im Alten Testament, da wo Gott wirklich der Bestreiter der Axt ist und Menschen da wirklich ins Messer laufen lässt. Das ist Gott nicht im Neuen Testament, sondern Gott wird da auch eher nicht als Friedensbringer dargestellt, sondern es ist sein Sohn Jesus Christus, der als Hauptakteur für den Shalom, für den Frieden auftritt. So möchte ich mich hier im Neuen Testament auf eine ganz bestimmte Bibelstelle fokussieren, nämlich die Stelle der Bergpredigt. Schon Otto von Bismarck bis hin zu Helmut Schmidt haben gesagt, mit der Bergpredigt lässt sich keine Politik machen. Aber Frieden muss ja auch nicht immer politisch sein, sondern einfach mal religiös. So darf im Nachhinein die Bergpredigt auch nicht wörtlich und auch nicht moralisch eingefordert werden, denn sie gehört nicht in die moralische, sondern in die ethische Bildung. Was heißt das denn jetzt? Das heißt, dass man zum Beispiel die Intention besitzt oder haben sollte, mit paradox-symbolischen Verhaltensweisen dem Gegenüber bzw. dem Gegner zu signalisieren, dass man mit ihm in einen Dialog treten möchte. Das heißt, dass man mit ihm dialogisieren will. Man soll dem Gegner oder dem Gegenüber auch Verständnis für seine Ängste zeigen, dass man auf ihn menschlich zugeht, dass man Verständnis besitzt für ihn, für seine Verhaltensweisen und dass man ihn vor allem respektiert und seine Person von seiner bösen Tat unterscheidet. Des Weiteren ist auch ganz klar, was ich persönlich super interessant finde, bei Jesus bestimmte Intentionen zu erkennen. Wie zum Beispiel, dass Jesus diesen Frieden, diesen Shalom, den er selbst aus seiner jüdischen Religion mitgebracht hat, mit spiritueller Praxis, wie zum Beispiel Beten, Fasten oder auch Sozialarbeit verbinden zu versucht. Und schließlich die Intention, dass Friedensstiftung oder das Friedensstifter nur mit Gottes Heil und im Glauben an ihn erfolgreich werden können. Denn ohne ihn gibt es keinen vollkommenen Frieden. So schreibt auch Matthäus Kapitel 5, Vers 9: Selig sind Friedensstifter. Sie werden Kinder Gottes heißen. Sollten im Nachhinein die Intentionen Jesus Christus ethnisch reflektiert werden, dann könnten in Zukunft auch militärische Interventionen schwierig werden. Zivile Friedensdienste gewinnen an Gewicht, dann unterliegen Militärbündnisse neue Regeln und dann muss die komplette Rüstungsindustrie abgeschafft werden. Was natürlich eine Art Traumszenario ist in einer Welt, die sich immer mehr von Gott abwendet und eher die Wissenschaft sucht. Aber wenn wir schon beim Thema Militär sind, so schreibt Matthäus aber auch in Kapitel 10, Vers 34: Ich bin nicht gekommen, nur Frieden zu bringen, sondern auch das Schwert. Was heißt das denn jetzt nun? Das heißt, dass in dieser Bergpredigt Frieden möglich ist, es aber Leidens- und Kampfbereitschaft voraussetzt. So kann man hier auch schon bei Jesus resümieren, dass er selber sagt, es gibt keinen Frieden ohne Blutvergießen. Man muss in den Krieg ziehen, man muss Auge um Auge, Zahn um Zahn verkörpern. Das ist das, was er sagt. Nichts anderes. So kann man auch hier schon für das gesamte Neue Testament zusammenfassen, dass Jesus in diesem Testament keine moralischen Normen für Friedensarbeit uns Gläubigen auf den Weg gibt, sondern einfach nur sagt, wer Frieden möchte, muss sich auf den Krieg vorbereiten. Wie vorhin auch schon erwähnt, ist im Prinzip die Bibel, bestehend aus dem Alten und dem Neuen Testament, nur eine Zusammentragung von vielen verschiedenen Geschichten, die innerhalb von Jahrtausenden geschrieben wurden und auch von vielen verschiedenen Menschen zusammengetragen worden sind. Aber umso mehr ist es doch auch interessant zu wissen, wie die kirchlichen Positionen in der heutigen Zeit sind, besonders in einer Zeit, wo mehr Kirchenaustritte als Eintritte erfolgen. Alle kirchlichen Verlautbarungen, die seit dem knapp Mitte des 19. Jahrhunderts stattgefunden haben, orientieren sich an dem Neuen Testament und präferieren die zivile Friedens- und Entwicklungsdienste und zivile Konfliktprävention. An vorderster Front stehen natürlich die Linderung von Not, des Weiteren aber auch Wirtschaftsförderung in wirtschaftsarmen Ländern wie beispielsweise Afrika, aber auch Bildungsförderung und der Erhalt kultureller und religiöser Vielfalt stehen bei den kirchlichen Positionen heute an erster Stelle. Alle religiösen Verlautbarungen versuchen den Weg zu gehen, den Jesus gewiesen hat. Sie fordern die Schutzmächte auf, auch Unrecht und Nachteile in Kauf zu nehmen, des Weiteren alle Menschen als Geschöpfe Gottes anzusehen und vor allem Schritte der großen Entfeindung zu gehen und für den Gegner unerwartet paradoxe Handlungen vorzunehmen, wie zum Beispiel Vorleistungen bei der Abrüstung, der schuldenfreien Wirtschaftshilfe und was auch aus meiner Sicht das Wichtigste ist, der Dialogbereitschaft. Denn das Wort ist im Nachhinein viel, viel stärker als das Schwert. Denn Wörter verhallen in die Ewigkeit und das Schwert fängt nach ein paar Jahren an zu rosten und wird dann nutzlos. So, meine Lieben, da wir schon fast am Ende, oder besser gesagt nicht fast, sondern schon am Ende unserer heutigen Folge angekommen sind, möchte ich trotzdem noch einen kleinen Input von mir geben, nämlich zu dem Zitat von Lao Tse, welches ich am Anfang euch vorgetragen habe und mal meine Meinung dazu absondern, nämlich: Es ist nicht schwierig, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, vor allem für uns. Wie wir das machen, da kann ich euch nur einen kleinen Hinweis darauf geben, nämlich: Wir sollten keine negativen Gefühle gegeneinander haben. Wir müssten in einen Dialog treten. Wir müssten mehr hilfsbereit sein, als wir das schon ohnehin sind, auch dahingehend unseren eigenen Schweinehund zu überwinden. Vielleicht sollten wir auch den Menschen gedenken, jetzt nicht unbedingt beten für die Menschen, die nicht religiös sind, aber den Menschen gedenken, die es definitiv schlechter haben als wir, sowohl wirtschaftlich als auch auf einer anderen Art und Weise. Und was ich vielleicht sogar als wichtigsten Punkt erachte, ist, dass wir lieben. Wir müssen uns anfangen zu lieben und uns zu verstehen, indem wir Liebe ausschütten für unseren Nächsten, ihn so akzeptieren, wie er ist, und uns nicht spalten lassen und auch allgemein uns nicht spalten. Ich denke, das ist ein sehr, sehr schöner Schlusssatz für die heutige Folge. Ich bedanke mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr mich auch verfolgt. Und wir hoffen einfach alle, dass der Krieg, der uns so nah ist, bald enden wird.
Und wir am Ende des Tages wieder ruhiger und besonnener schlafen können. Ich bedanke mich fürs Einschalten, meine geliebten Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir hören uns dann wahrscheinlich mit großer Sicherheit wieder um die gleiche Zeit nächsten Monat mit einem neuen Thema. Was ist eigentlich?
Thank you.